hereinspaziert, Herr Warnecke.
Schönen guten Abend, Herr Flügger.
Herr Warnecke, wir begrüßen heute bei Wohnen in Deutschland einen sehr besonderen Gast. Und Herr Buschmann, herzlich willkommen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich Sie anreden soll. Heute sind Sie der einfache Abgeordnete Buschmann. Vor kurzer Zeit waren Sie noch unser Bundesjustizminister. Also herzlich willkommen und ich frage gleich, wie geht's Ihnen?
Ja, also erstmal hallo, Herr Flügge. Mir geht's persönlich gut. Ich bin mit mir im Reinen. Das ist ja immer so das Wichtigste.
Ist schön zu hören.
Aber natürlich sind die Zeiten politisch ein bisschen wild. Und ja, wir bereiten uns in meiner Partei und ich mich auch persönlich natürlich jetzt auf die kommende Bundestagswahl vor, damit die Menschen auch eine echte Entscheidungsalternative haben für eine Wirtschaftswende. Das ist ja sozusagen meiner Meinung nach das zentrale Thema und das macht natürlich auch ordentlich Arbeit, aber es macht auch Freude, die Hoffnung zu haben, dass sich jetzt was verändert, weil so, wie es lief, konnte es nicht weitergehen.
Herr Flügge, ich grätsche rein, ich habe mich vorbereitet im Gegensatz zu Ihnen. Also die richtige Begrüßung wäre jetzt gewesen, wir begrüßen den ehemaligen Bundesjustizminister und Abgeordneten des Deutschen Bundestages, Dr. Marco Buschmann.
Sie,
herzlich willkommen
auch also, von meiner Warnecke, Seite. Ich habe mir gedacht, es ist ja der erste Podcast, bei dem wir stehen. Wir sind dankenswerterweise auf Herrn Buschmanns Einladung im Deutschen Bundestag, aber wir sitzen nicht, wir stehen das erste Mal. Es hat so ein bisschen Kneipenatmosphäre, mir gefällt es ganz gut, deswegen habe ich auf diese ganz förmliche Begrüßung verzichtet. Also ich fühle mich jetzt ziemlich
immer
wohl.
Eine gute Ausrede hat der Berliner Parat.
Ja, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, dass wir stehen, hat vielleicht auch was mit Standhaftigkeit zu tun.
Ah,
und das
richtig aufgeladen.
Könnte, oder das war definitiv, glaube ich, einer der Gründe, warum wir in dieser besonderen Situation sind. Weil Sie wissen ja, der Bundeskanzler wollte ja ad hoc unbedingt, dass die FDP eine wichtige Position räumt, die auch im Koalitionsvertrag hinterlegt war, nämlich wollte, dass wir die Schuldenbremse überschreiten. Also neben den 50 Milliarden Euro Schulden, die wir ja schon machen. Ne? Manche Leute sagen ja immer, Schuldenbremse würde bedeuten, man könne überhaupt keine Schulden aufnehmen. Wir haben ja schon 50 Milliarden Euro Neuverschuldung im jetzigen Haushalt. Sagte der, es muss noch mehr werden. Und da haben wir gesagt, das können wir nicht ad hoc zusagen, weil schon verfassungsrechtlich problematisch ist. Lass uns lieber darüber reden, wie wir die Wirtschaft in Schwung bringen. Das schaffen wir nicht mit immer mehr Schulden. Und ja, nachdem das da so zum Konflikt gekommen ist, kam es dann eben zum Bruch der Koalition und dann muss man manchmal gehen, um zu stehen, also um zu seinen Überzeugungen zu stehen, um das zu tun, was man für richtig hält.
Also Herr Buschmann, Sie haben jetzt schon die ersten 10 Fragen von Herrn Warnecke beantwortet, das können wir jetzt entspannt überspringen.
Wobei mich jetzt schon nochmal interessieren würde, so als kleines Detail, waren Sie zu dem Zeitpunkt, als Herr Lindner entlassen wurde vom Bundeskanzler, ihm das gesagt wurde, auch mit im Kanzleramt oder waren Sie sozusagen ganz normal bei der Arbeit?
Also es war ja so, das geschah ja während einer Sitzung des Koalitionsausschusses. Da hat er dann ja nach einer Unterbrechung gesagt, nachdem die FDP dann wieder gesagt hat, also wir können das nicht ad hoc zusagen. Also droht ein Verfassungsbruch, halten wir auch politisch und ökonomisch für falsch. Da hat er ja die Worte gesagt, dann will ich mit dir, Christian, nicht mehr im Kabinett zusammenarbeiten. Und da saß ich direkt neben Christian Lindner, weil ich bin ja auch Mitglied im Koalitionsausschuss. Und deshalb kann ich vielleicht auch ein bisschen authentischer berichten als so mancher Kollege, den ich gerade in den Talkshows sehe, die gar nicht dabei waren. Also nichts gegen Meinungsfreiheit. Also jeder soll erzählen, was er für richtig hält. Nur wenn es um die Frage geht, was da wirklich passiert ist, sind vielleicht in erster Linie die gefragt, die auch dabei waren.
Und dann hat der Kanzler gesagt, ach, ist jetzt doof. Oder waren Sie schon draußen?
Ich habe das auch gelesen. Also es war tatsächlich so, danach war erstmal Stille, weil alle irgendwie im Raum dachten, Donnerwetter.
Ist ja jetzt doof.
Und dann, also man soll und muss immer bei der Wahrheit bleiben, dann hat er irgendwie was gemurmelt, es war sehr leise, weil das ist ja bekannt, er spricht immer sehr, sehr leise.
Oh,
das habe ich nicht richtig mitbekommen. Also ich kann jetzt nicht bezeugen, dass diese Worte gefallen sind. Es könnte so sein, weil er tatsächlich da was gemurmelt hat zu seinen Leuten links und rechts. Aber ob das jetzt wirklich diese Worte waren, über die viele Zeitungen berichtet haben, das kann ich jedenfalls nicht bezeugen.
Ja, vielleicht hat er auch gesagt, Jörg, jetzt du oder also irgend sowas.
Das hat er ja schon am Tag vorher
gesagt. Also das hat er ja schon
gesagt.
Aber dann hat er gesagt, Jörg, jetzt wirklich.
Ja,
so. Ja, aber der kann ja eigentlich nicht am Tisch mitgesessen haben. Der wäre ja weder im Koalitionsausschuss, Herr Kuckuck,
das stimmt,
noch im Kabinett.
Das stimmt.
Oder das war so eine Sprachnachricht, der hat es dann ins Handy reingesagt. Jörg, jetzt du.
Wer weiß, aber wie gesagt, Herr Kuckis hat ja neulich ausgeplaudert, dass der Bundeskanzler ihn schon vorher gesagt hat, also ich habe jetzt hier was Großes vor und dann kommen große Aufgaben auf dich zu. Also es war ja, vielleicht dann doch gar nicht so spontan, wie es in dem Augenblick wirkte.
Also ich glaube, das ist auch allen klar, dass das kein spontaner Impuls vom Bundeskanzler war, der ja sonst bekannt ist für seine spontane
Idee. Genau, für die leisen, ganz leisen Worte und dann auf einmal die kernige Rede, fehlerfrei, das konnte nicht spontan sein. Das wusste, glaube ich, jeder, der ihn kennt. Ne? Insofern hat er sich selber verraten an der Stelle.
Ja, wo Sie das so sagen, ich würde das auch nie jemandem vorwerfen, dass er sich auf alle Szenarien vorbereitet. Umso wunderlicher ist es ja, dass es gerade so einen Teil des deutschen Journalismus gibt, der sich große Mühe gibt, jetzt der FDP einen Vorwurf zu machen, dass die sich irgendwie auch auf alles vorbereitet hat. Also was die einen tun, ist professionell und was die anderen, die man nicht macht, tut, ist dann des Teufels. Aber da sollen sich die Menschen selber eine Meinung
machen. Also ich glaube, können wir mal einen Strich drunter machen, von jeder Partei, insbesondere in Regierungsverantwortung, erwarten wir doch politische Szenarienplanung. Das ist doch ganz professionell. Worüber, Herr Warnecke, wollen wir denn heute nicht sprechen?
Nicht sprechen. Oh, das ist aber, jetzt bin ich gefangen hier. Nee, also ich würde sagen, wir legen die letzte Legislaturperiode komplett ad acta und gucken bei den Themen, die Herr Buschmann in der nächsten Legislaturperiode als vielleicht dann wieder Justizminister übernehmen könnte, wie er die Sachen angeht, die jetzt vielleicht unerledigt sind oder wo uns immer der Schuh gedrückt hat. Da können wir voll wieder reingehen ins Mietrecht zum Beispiel. Also die ist ja eine spannende Frage. Wir waren ja sehr positiv überrascht auf der einen Seite, dass es beim Mietrecht und Ihrem Entwurf zwei Themen nicht gab, wie ich finde, von der reinen Faktenlage her absolut zu Recht. Jetzt sieht man natürlich so ein bisschen, ich glaube, die FDP ist die einzige Partei, die sich richtig laut nach draußen gegen die Mietpreisbremse ausspricht. Wenn Sie jetzt, nehmen wir mal den Fall an, Sie könnten in der nächsten Legislaturperiode in welcher Konstellation auch wieder in eine Bundesregierung einsteigen. Sehen Sie da eine Chance, sich diesmal mit Blick auf die Wirtschaft auch zu befreien von solchen Dingen wie der Mietpreisbremse, die ja auch, ob man das so eine soziale Marktwirtschaft oder sonstige Marktwirtschaft nennt, das passt einfach nicht in das System rein und führt ja auch zu dem ja, Abfall der Bau- und Immobilien.
Versuchen Sie doch mal am Ende mit einer Frage. Also,
was ja, die waren schon zwischendrin. So, okay. Also gibt es mit der FDP und Bundesjustizminister Buschmann im Jahr 2025 eine Verlängerung der Mietpreisbremse?
Das ist
doch eine Frage,
ja, oder? Haben Sie die Glaskugel dabei?
Ja, ganz viel politisch. Also erstmal, das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn ich meine Arbeit wieder aufnehmen könnte. Ich war auch sehr gerne Justizminister und mir ist auch häufig die Frage gestellt worden, würden Sie was anders machen? Ich würde das gerne wieder machen, wenn ich die Chance bekäme. Das ist ja gar nicht so unmöglich, je nachdem, welches Umfrageinstitut man sich anschaut. Also Allensbach zum Beispiel, da braucht es nur noch ein paar Prozent Verschiebung. Da könnte es sogar sein, dass es eine schwarz-gelbe Mandatsmehrheit gäbe. Und das wäre natürlich, glaube ich, fürs Land ganz gut, weil da bin ich mit Armin Laschet einer Meinung, die einzige wirkliche Veränderung hin zu einer Haushalts-, Finanz- und Wirtschaftspolitik aus einem Guss in Richtung Deutschland wieder fit machen als Standort, ist wahrscheinlich nur in dieser Konstellation möglich. Sonst gibt es wieder Hin- und Hergezerre. Erste Antwort. Zweite Antwort. Also es ist ja bekannt, wie die FDP über das Thema denkt, wie wir für mehr Wohnraum sorgen. Für mehr Wohnraum sorgen wir nicht durch Predigten oder immer mehr Auflagen, die dazu führen, dass Menschen, die ihr privates Geld in Wohnraum investieren, bestraft werden, nämlich dadurch, dass es quasi zu gar keiner Verzinsung mehr kommt. Und da gibt es viele Beiträge der Politik. Die schlimmsten Beiträge sind natürlich, indem wir das Bauen immer teurer machen, weil dann muss man Mieten im Neubau realisieren, die sich kein Mensch mehr leisten kann. Und wenn sie sich kein Mensch mehr leisten kann, dann gibt es keine Verzinsung. Also überlegen sich viele Leute, naja, statt in Steine kann ich ja auch vielleicht doch wieder in, weiß ich nicht, amerikanische, australische Staatsanleihen oder was weiß ich was es da so an sicheren Assets gibt, investieren. Also wir wollen ja alle dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen, die ein bisschen Geld gespart haben oder die sich für sich selber Wohnraum erlauben wollen, als Teil der Altersvorsorge, sich wieder trauen, Geld in neuen Wohnraum zu investieren. So. Und da hilft es natürlich nicht, wenn man das sehr teuer macht durch hohe Baustandards. Das ist eine Sache. Da könnte in dieser Legislaturperiode vielleicht auch noch ein bisschen was gelingen. Ich hatte ja, also Stichwort Arbeit bis zur letzten Minute, noch an dem Mittwoch, als die Koalition scheiterte, einen Gesetzentwurf für den Gebäudetyp E eingebracht. Der könnte ein bisschen helfen. vielleicht kriegen wir es in dieser Legislaturperiode noch hin. Und wenn nicht in dieser, dann würde ich natürlich in der nächsten neuen Anlauf machen, vielleicht sogar noch etwas mutiger. Der ist schon ganz gut, aber da gibt es auch Ideen, wie man das noch ein bisschen macht. Und das andere ist mit der Mietpreisregulierung. Also ich weiß, dass das total populär ist, ne? Wenn man als Politiker hingeht in Deutschland, wir sind ein Land der Mieter, ganz anders als im Rest Europas. Und deshalb ist es natürlich immer verführerisch zu sagen, wir machen etwas, was für euer Leben ganz wichtig ist, nämlich eure Miete billiger. Dann sagen erstmal viele Leute, ach Mensch, ich würde auch gern für meine Wohnung 200-300 Euro weniger bezahlen oder so. Ja, nur der Punkt ist, kann das funktionieren? Immer dann, wenn man mit solchen Mietpreisregulierungen arbeitet, passieren ja zwei Dinge. Erstens, die Menschen oder die Unternehmen, denen diese Wohnungen gehören, stecken da nichts mehr rein. Weil wenn du nichts mehr verdienen kannst, hast du auch kein Geld mehr, um zu sanieren. Also die Gebäude verfallen, ist, ja. Der Wohnwert sinkt. Und wenn das einen bestimmten Standard unterschreitet, dann überlegen sich Mieter auch selber, also vielleicht ist auch dann nicht mehr schön. Das ist so das eine. Wohnraum verfällt zunehmend. Und das andere ist, Leute sagen sich halt, okay, wenn permanent von der Politik da irgendwelche Vorschriften kommen, die auch sozusagen meine Kalkulationsgrundlage kaputt gemacht haben, dann mache ich das einfach nicht mehr. Also der Handwerksmeister, der früher so sein Mehrfamilienhaus mit 3 Wohnungen als Teil der Altersvorsorge gebaut hat und der jetzt gar nicht drauf erpicht war, den maximalen Euro daraus zu quetschen, der lieber nette, ruhige Mieter haben wollte, das ist ja, das vergisst man ja immer, das ist ja der Großteil der Wohnungen, zur Verfügung gestellt werden, der sagt sich, Mensch, jetzt läuft das wieder alles anders und wird wieder kompliziert, ich kann mich auf nichts verlassen, dann lege ich es halt in was anderes an, dann kommt es zu weniger Bau von Wohnungen. Und dann passiert Folgendes. Und das muss man leider so brutal aussprechen, weil in Deutschland sehr viele Politiker den Menschen immer versuchen zu erzählen, dass etwas anderes die Wahrheit wäre. Wenn wir nicht mehr Wohnraum bekommen in einem Land, das mehr Bevölkerung hat, kann es gar nicht anders sein, wenn die Nachfrage immer größer wird, das Angebot aber stagniert oder vielleicht sogar verfällt, dass die Preise trotzdem immer weiter steigen, obwohl die Wohnungen ja nicht besser werden. So, und das finde ich, das muss man eben klar machen. Wir müssen dafür sorgen, dass Bauen günstiger wird, indem mehr Bauland ausgewiesen wird, indem wir mal gucken, was brauchen wir bei den Standards wirklich als zwingende Vorschrift, was kann man sich aussuchen. Man müsste auch über Nachverdichtung nachdenken, also in Berlin mehr in die Höhe wachsen, dann ist das teure Bauland, schlägt nicht so rein. Also über solche Dinge muss man nachdenken, dass man günstiger bauen kann, dann kann man auch günstigere Wohnungsmieten anbieten und dann können auch mehr Menschen sich vielleicht sogar auch dem Traum von den eigenen 4 Wänden, kleines Reihenhäuschen, kleine Eigentumswohnung erlauben.
Das ist jetzt aber ein riesengroßer Schwung. Also, da muss ich jetzt mal, ja, das juckt mich natürlich.
Entschuldigung.
Das Problem ist ja eigentlich, dass Warnecke jetzt Angst um seinen Job hat, weil wenn Sie nicht mehr Justizminister wären, dann wären Sie eigentlich ein perfekter Haus- und Grundpräsident.
Oh, das ist das tollste Kompliment.
Ja, deswegen stottert Warnecke gerade so. Also Sie wissen ja nicht, also ich weiß nicht, ob es in Ihrer Vorbereitung stand. Ich kann ja die Gedanken von Herrn Warnecke lesen. Und der nickt die ganze Zeit, aber in Wirklichkeit denke ich, so ein Mist, der sagt ja eigentlich alles, was ich jetzt gerade sagen wollte.
Ja, vielleicht stimmt es also auch einfach, ne?
Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Kompliment ist, denn es gab auch mal einen anderen FDP-Politiker, der nicht mehr FDP-Politiker ist, aber Bundesjustizminister, und da habe ich auch mal vor 10 Jahren bei einem Vortrag gesessen und immer genickt, ob das gut und gesagt, ja, der hat recht, was er da sagt. Insofern, wir sollten das nicht vertiefen, Herr Flöge. Aber ich habe tatsächlich genickt, weil ich das alles unterschreiben kann. Jetzt fehlt mir natürlich, und vielleicht kann ich Sie dazu ermutigen, noch das klare Bekenntnis am Ende zu sagen, aufgrund dieser komplett richtigen Hinweise kämpfen wir für die Abschaffung der Mietpreisbremse. Das ist nämlich wie folgt. Auf der ganzen Welt gibt es ja verschiedene Beispiele in der Mietpreisbremse, auch in verschiedenen Facetten. Auch in Genf zum Beispiel gibt es ein Land in der Schweiz mit noch mehr Mietern im Verhältnis als Deutschland. Und es hat mit einer einzigen Ausnahme noch keine Demokratie gegeben, die eine Mietpreisbremse wieder abgeschafft hat. Die sind immer meistens mit irgendwelchen totalitären Regimen untergegangen. Aber derjenige, der die Mietpreisbremse abgeschafft hat, das war ein Landesministerpräsident hier in Deutschland. Der hat das nicht nur gut überstanden, der gilt sogar noch als, ich sag mal, soziales Gewissen der Union. Wissen Sie, von wem ich rede?
Jetzt bin ich gespannt.
Daniel Günther. In Schleswig-Holstein hat er zusammen mit den Grünen die Mietpreisbremsenverordnung außer Kraft gesetzt. Die müssen ja immer regional eingesetzt werden. Er hat gesagt, brauchen wir nicht mehr die Mietpreisbremse. Und was ist denn in Schleswig-Holstein passiert? Das Leben geht normal weiter. Keine Mieten sind explodiert, nachdem man die abgeschafft hat. Und Daniel Günther ist wiedergewählt worden. Mhm. Also man könnte sogar sagen, also Abschaffung der Mietpreisbremse sichert im Prinzip auch die soziale Zukunft der FDP. Wer das ist, das vielleicht eine Motivation, damit Sie jetzt sagen,
jetzt frage ich mich gerade, ob Sie noch ein guter Präsident von Haus und Grund Deutschland sind.
Ja. Wieso? Und, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Ich probiere zu motivieren, was ja, Gutes zu tun. Okay.
Ich fühle mich sehr motiviert, zwei Dinge dazu zu sagen. Also wenn die FDP allein wäre auf der Welt, dann würden wir natürlich sagen, gebt den Leuten mehr Freiraum. Und eine Mietpreisbremse ist natürlich eine Einschränkung von Freiraum. Trotzdem muss man natürlich für die Mieterseite sagen, man kann das Problem steigender Mieten nicht ignorieren, aber man löst den Mangel nicht, indem man ihn verwaltet, weil hohe Mieten sind immer Ausdruck von einem Mangel an Wohnraum. Und deshalb muss die Strategie immer sein, nicht den Mangel mit Regulierung zu verwalten, sondern das zu überwinden. Das Zweite, was ich sagen möchte, also ich finde das sehr gut, dass Herr Günther, also er hat es nicht abgeschafft, der hat einfach keinen Gebrauch mehr von dieser Möglichkeit gemacht, aber er hat sie auslaufen lassen, also das ist richtig.
Sein Kollege, er hat so überrascht getan, aber er wusste eigentlich alles, was sie...
Sein Kollege Kai Wegner sagt, ich brauche unbedingt die Mietpreisbremse und am besten noch eine viel schärfere. Also in der Union werden alle Meinungen dazu vertreten, alle. Das war, ist auch traditionell so. Früher die CSU aus München wollte immer die schärfsten Regulierungen. Da konnte man gar keinen Unterschied zur SPD mehr erkennen. In der CDU kommt es immer so drauf an, die einen so, die anderen so. Aber ich glaube, worauf man sich bei der FDP verlassen kann, ist, dass wir sehr im Blick haben, nicht irgendwie Ideologie oder sowas, sondern was ist in der aktuellen immobilienökonomischen Lage Gift dafür, dass mehr Wohnraum entsteht und was nicht. Und deshalb habe ich ja auch als Justizminister gesagt, also liebe SPD, diese ganzen Ideen mit der Kappungsgrenze und so weiter, die stammen aus einer anderen Welt, als es noch irgendwie Immobilienzinsen für 1% und so gab. Das passt alles nicht mehr in die Zeit und deshalb habe ich das auch nicht umgesetzt. Also da kann man sich schon drauf verlassen, dass die FDP immer einen gesunden Blick einmal auf den Schutz des Eigentums hat, aber vor allen Dingen auch immer mit einer pragmatischen Vernunft auf die Marktverhältnisse schaut. Was trägt dazu bei, dass man mehr Wohnraum haben? Das ist am Ende für Leute, die da ihr Geld investieren, aber vor allen Dingen auch die Menschen, die dann diesen Wohnraum nutzen können, besser, als wenn man Dinge tut, die dafür sorgen, dass Wohnraum verfällt und nicht mehr wird bei steigender Bevölkerung. Das führt dann immer zu dramatischen Mietsteigerungen und die sind natürlich eine soziale Herausforderung.
Ist keine Frage, aber ich sehe, ich nehme mir das mal als Aufgabe mit, wir müssen noch mehr über die tatsächlichen Mieten in Deutschland reden, denn diese Mietpreissteigerungen, die werden ja überhaupt nicht von den Fakten hergeleitet. Also nehmen wir mal den Berliner Mietspiegel an, mit sinkenden Vergleichsmieten, wir haben da einige sinkenden Felder drin, und herangezogen werden immer die, ich sag mal, die Resterampe bei den Online-Portalen, wo überhaupt nur inseriert, wer Wohnungen hat, für die man nicht sofort einen Mieter findet, und das dann zu monströs hohen Preisen. Aber in der Tat, da haben wir also offensichtlich noch Handlungsbedarf jetzt zur Wahl. Da können wir bei der FDP noch eine Schippe nachlegen. Ich wollte aber noch mal fragen, Sie haben das Thema Gebäudetyp E angesprochen. Mhm. Absoluten Schritt in die richtige Richtung. Und angedeutet, da könnten noch 2, 3 weitere Schritte kommen, was wir natürlich sehr begrüßen würden. Das Problem ist ja, dass viele der DIN-Normen über das Instrument Stand der Technik von den Gerichten herangezogen werden, um die Mangelfreiheit eines Bauwerks, einer Mietwohnung, eines Objekts insgesamt zu definieren. Und man merkt schon so ein bisschen, dass das Deutsche Institut für Normung, DIN, kommt jetzt so ein bisschen selbst ins Grübeln, weil die merken, oh, da kommen viele Hinweise, die sind ja sachdienlich. Könnte man denn vielleicht in der Zukunft diesen Schritt noch weitergehen und sagen, also eine DIN-Norm ist nur insoweit Stand der Technik, als sie einen Sicherheitsmindeststandard, einen Lärmmindeststandard oder ähnliches vorgibt oder einen energetischen Mindeststandard. Aber diese ganzen Luxusdinge, dass zum Beispiel ein Kinderzimmer 8 Steckdosen haben muss, dass die nicht mehr dazugehören. Dass man sozusagen die DIN-Norm mal von also Kraft Gesetzes abspeckt und der Rechtsprechung sagt, also ihr habt euch da ein bisschen zu weit entwickelt. Das wäre ja von diesen zehntausenden Normen, die immer das Bauen erschweren, ein Großteil, wenn die auf einmal weg wären. Wäre das eine Option, wo sie sagen würden, ja, da könnten wir mitgehen?
Also der Grundgedanke liegt ja auf der Hand. Da gab es auch schon Tendenzen in der Rechtsprechung zwischen eben Sicherheits- und Komfortnormen zu unterscheiden. Dann haben wir uns, als ich noch Justizminister war, mal mit den Bundesländern zusammengesetzt. Kann man das vielleicht mit so einer List oder kann man das mit einer ganz präzisen Definition unterscheiden? Weil man muss wissen, die Sicherheitsstandards, da gibt es auch welche von dem Normungsinstitut, aber ganz viele Sicherheitsstandards, die macht auch nicht der Bundesgesetzgeber, sondern Baupolizeirecht, hätte man ganz früher gesagt, also das Recht der Standfestigkeit des Bauwerks und solche Dinge, das machen ja die Länder. Und deshalb hatten wir mal versucht, kann man eigentlich so einen Grundstandard definieren, den alle erfüllen müssen und alles, was darüber hinaus ist, kann man sich dann frei aussuchen. Das hat nicht so richtig geklappt, einfach auch, weil die Bundesländer da auch unterschiedliche Standards haben. Also sind wir diesen anderen Weg gegangen, dass wir sagen, fachkundige Unternehmer, das war so der erste Schritt, die können bei allem, was die Sicherheit nicht betrifft, frei aushandeln und müssen auch nicht Angst haben, dann hinterher erfolgreich verklagt zu werden. Und wenn die das dann transparent machen, dass die ein Haus haben, das eben eher so die Basisstandards erfüllt als jetzt den letzten Komfortstandard, dann können sie das natürlich auch günstiger weiterverkaufen, dann kann das auch günstiger vermietet werden. Und das ist so die Philosophie dahinter. Da gab es viele Diskussionen, ob das heute schon geht. Dann haben mir viele Richter gesagt, im Prinzip geht das heute schon. Und dann habe ich mich bei der Industrie umgehört oder den Unternehmen, die sagen, ja, das hören wir immer wieder, aber unsere Hausjuristen haben dann doch Angst. Du kaufst dir ein Restrisiko ein, weil genau. Wahrscheinlich ist es so. Aber bei den hohen Beträgen, um die es ja bei Immobilien geht, da hört man natürlich nicht gerne, es gibt ein Restrisiko von 20%, dass dir das um die Ohren fliegt. Dann haben die Leute eher Sorge und sagen, dann gehe ich das Risiko nicht ein. Und der Gebäudetyp E soll da einfach ein bisschen mehr Verlässlichkeit herstellen. Und jetzt habe ich in den Debatten mitbekommen, dass es auch Leute gibt, die sagen, ob man das in dem Verbraucherbereich auch machen kann. Also man kann über das alles nachdenken. Der Gesetzentwurf, so wie er jetzt ist, den habe ich allerdings natürlich nur dadurch ins Kabinett bekommen, dass ich mich vorher mit der Frau Geiwitz geeinigt habe. Das war gar nicht so schwierig. Das muss man auch im Nachhinein sagen. Das ist eine wirklich der pragmatischeren Sozialdemokratin.
Brandenburgerin halt.
Ja, mit der habe ich gerne zusammengearbeitet. Wenn ich immer gefragt habe, Mensch, du bist Bauministerin, willst du, dass gebaut wird? Dann sagte sie, klar, ich will, dass gebaut wird. Und dann haben wir eine gemeinsame Grundlage gehabt, um darüber zu reden. Aber ich musste natürlich auch mit der Verbraucherschutzministerin von den Grünen sprechen, die dann natürlich auch sofort große Sorge hatte. Und deshalb haben wir gesagt, pass mal auf, wir fangen jetzt mal an, wir steigen ein, wir lassen die Verbraucherthemen erstmal raus. Da ändert sich im Prinzip nichts. Und dann kann man ja zeigen, wenn das dann 2-3 Jahre ausprobiert wird, dass das kein Teufelszeug ist, sondern dass da gute Projekte stattfinden. Und dann war so mein Plan, gehen wir einen Schritt weiter, wenn man dann gezeigt hat, dass das so im B2B-Bereich dazu führt, dass man günstigere Mieten anbieten kann, dass man günstiger bauen kann, dann werden sicherlich auch viele Verbraucher sagen, also pass mal auf, das Haus mit allen Luxusstandards oder die Wohnung werde ich mir nie leisten können, aber eine, die vielleicht 10-15% günstiger ist, schon. Ich will sowas auch haben und dann hätte man Stück für Stück, glaube ich, den Schritt gehen können. Aber wenn ich allein wäre auf der Welt, kann ich mir da auch direkt einen größeren Schritt vorstellen.
Wir werden Frau Geiwitz einfach nächste Woche fragen, ob sie es auch so erlebt hat.
Ja, also da habe ich keinen Zweifel dran, dass sie das bestätigt. Aber das ist ja ermutigend, wenn sie bereit sind, nächste Legislaturperiode den Schritt zu gehen, dann können wir jetzt schon mit den nächsten Vorschlägen können. Also dieser Ansatz, Sie haben es nicht so gesagt, aber ich ermutige Sie tatsächlich zu einer Bundesbauordnung dann an der Stelle. Ich will jetzt nicht sagen, nehmen Sie den Ländern die Spielwiese weg, aber das zu vereinheitlichen, klare Vorgaben zu machen, ich glaube, das könnte wirklich helfen. Denn als privater Bauherr ist man letztlich nicht in der Lage, Einfluss zu nehmen. Und ich habe gerade letzte Woche mir bei Ihnen in der Heimat in der Nähe in Recklinghausen ein Neubaugebiet angeguckt und wenn man dann da sieht, welche Hürden von der Stadt aufgestellt worden sind, da kann der einzelne Bauherr dann eben auch nichts mehr dran machen. Von Lärmschutzwänden genau in die Richtung, wo gar kein Lärm ist, weil da aber formell Gewerbegebiet ist. Auf der anderen Seite, wo der Lärm herkommt, weil nach 100 Metern Wiese, nämlich eine Bundesautobahn, liegt, gibt es keine Lärmschutzwand, weil da ja formell Wiese angrenzend ist. Und wenn man dann sieht, wo es gehakt hat, wegen einem Wasserrohr, das an einer Baumwurzel vorbeigeht, Verzögerung von 9 Monaten und das Allererschütterndste, alles Freifinanzierte ist sofort abverkauft, die geförderten Einheiten kann niemand kaufen. Und mit kann niemand kaufen, muss man einfach so banal sagen, die Förderprogramme sind so geschnitten, dass diejenigen, die einen Anspruch vom Einkommen her auf Förderung haben, keinen Kredit für den Rest des Geldes. Also das ist dann endgültig traurig zu sehen, wenn dann von einem Neubaugebiet der geförderte Teil überhaupt nicht auf dem Markt landet und niemand eine Idee hat, was machen wir denn jetzt, weil es so eigentlich gut, dass es gefördert ist. Also deswegen, das sind so ganz viele Sachen. Ja.
Das sind so echte Schildbürgerstreiche. Ich kann mich noch dran erinnern, ich fand das immer, wenn die in der Schule so erzählt wurden, so diese Schildbürgerstreiche, da haben wir immer alle gelacht. Ich glaube, wenn in 20, 30 Jahren mal sozusagen die Menschen auf so die ein oder andere Stilblüte in der Selbstverbürokratisierung dieses Landes sich anschauen, dass man wahrscheinlich irgendwann auch so ein Buch über die Schildbürgerstreiche der deutschen Bürokratie im Jahre 2024 schreiben wird. Und dann gibt's einen zweiten Band, da sind dann die Schildbürgerstreiche der EU-Bürokratie drin. Und ich glaube, was wir jetzt einfach brauchen, ist wieder mehr Vertrauen in verantwortungsfähige und verantwortungswillige Menschen. Die Leute, die ihr ganzes Gespartes in ein Haus stecken, sind die, die am motiviertesten sind, zu gucken, ist da alles in Ordnung. Und die holen sich, das kann man jedenfalls immer nur empfehlen, sich unabhängige und sachkundige Hilfe. Und wenn die dann aber zu dem Ergebnis kommen, ich kann mit dem Kompromiss X gut leben, weil ich mir damit einen Traum erfüllen kann, den ich mir sonst nicht erfüllen kann, nämlich selber in den eigenen vier Wänden zu sein, dann soll man den Menschen die Möglichkeit dazu geben. Und wenn die dann sagen, nee, mir ist das zu laut, mir ist das zu was weiß ich was, dann sollen sie ihre eigene reife Entscheidung treffen, weil sie erwachsene, verantwortungsfähige Menschen sind. Also ich finde, dieser Gedanke, der ist so wichtig, also der ist ökonomisch nützlich, weil die Rückführung von Bürokratie meistens dazu führt, dass es ökonomisch besser in einem Land läuft. Aber sie ist auch, ich finde, ethisch richtig, weil Menschen permanent nur als überforderte, dumme, schutzbedürftige Wesen zu betrachten, die der Staat irgendwie von vorne bis hinten vor allem abschirmen muss, führt ja am Ende dazu, dass diese Menschen häufig dann auch viel weniger Chancen im Leben haben, weil das kostet ja nicht nur Geld, es kostet auch Freiheit, es kostet Gestaltungsoptionen, es kostet Fortschritt, dass Architekten sich vielleicht auch mal eine neue Technik ausdenken und sagen, ich kann jetzt eine bestimmte, also von Dämmung bis sonst was, kann ich mit neuen Baustoffen einfach günstiger machen, aber wenn die Angst haben müssen, dann verklagt zu werden, dann findet auch kein Fortschritt mehr statt und einfach dieses wieder mal ein bisschen mehr an den eigenverantwortlichen Menschen zu glauben, dem ein bisschen mehr Freiheit zu lassen und dann einfach mal die Geduld zu haben, zu sehen, dass dann auch Fortschritt stattfindet. Wenn wir das nicht machen, glaube ich, werden wir unsere Probleme nicht lösen.
Klingt wirklich wie eine Bewerbungsrede für Haus
ja, und jetzt sind ja, Sie
ja,
auch
ja,
überzeugt.
Ja, jetzt langsam, bin ich, ne?
Ich will aber nochmal
Eigenverantwortung, aber vor allen Dingen, ich schließe da jetzt auch draus, sollte ein potenzieller Koalitionspartner auf Sie zukommen und sagen, wir wollen das Heizungsgesetz rückabwickeln, dann würden Sie sich auch nicht dagegen sperren.
Nee, gar nicht, weil Sie wissen ja, die FDP ist ja von Haus aus immer, wenn wir allein sind auf der Welt, der Ansicht, dass wenn man Klimaschutz machen will, gibt es dafür ein Instrument, das ist das Beste, Effektivste, das ist das Einzige, was wirklich super funktioniert auf der Welt, das ist der CO2-Preis, weil dann können die Menschen wieder eigene Entscheidungen treffen, können eigene Prioritätensetzungen treffen, überall, wo man mit dem Instrument gearbeitet hat, sind die Ziele übererfüllt worden. Also in Europa, in Kalifornien, wo auch immer, wo man hinschaut. Und der hat den Vorteil, dann muss man nicht so dieses Mikromanagement im täglichen Leben machen. Und wenn wir den haben, wenn wir einen effektiven CO2-Preis haben, dann können wir eigentlich alle anderen kleinteiligen Regulierungen über Bord werfen, weil dann der Preis alle automatisch anregt, darüber nachzudenken, Mensch, wo kann ich eigentlich noch ein bisschen CO2 einsparen? Und die, die es besonders gut und günstig machen können, können dann sogar ein Geschäft daraus machen und sind dann noch mal mehr motivierter. Also das ist der Weg in der sozialen Marktwirtschaft, wie man am besten dem fürs Klima was Gutes tun kann.
Und Sie haben ja auch die Position, dass die Einnahmen rückerstattet werden sollen, damit der Preis lenkt. aber nicht A macht. Und das war ja bei den Grünen auch so. Darf ich da jetzt mal ganz platt fragen? Das heißt, die SPD, der Bundeskanzler, hat die Rückerstattung des der CO2-Einnahmen als Bürgergeld, heißt es glaube ich bei Ihnen, Klimageld bei den Grünen, verhindert? Denn da waren Sie ja einer Meinung mit den Grünen.
Ja, also das ist eine ganz komplizierte Geschichte gewesen, weil nur weil man sich einig ist, dass Geld zurückfließt, heißt das noch nicht, dass man sich in allem einig ist, weil zum Beispiel die Grünen dann da so eine Umverteilungskomponente auch reinbringen wollten. Oder man kann sich zum Beispiel die Frage stellen, fließt es indirekt zurück, indem man beispielsweise das Geld für irgendwelche institutionellen Förderungen nutzt. Also nur weil man den allgemeinen Gedanken sagt, dass was die Menschen da zusätzlich für aufwenden, muss irgendwie wieder bei ihnen landen. Ist ein sehr abstrakter Gedanke, wenn man da mit den Kollegen diskutiert. Was heißt denn das konkret? Gab es auch mit beiden Koalitionspartnern sehr, sehr viele Diskussionen.
Finde ich sehr interessant, weil nach außen wirkte das auf mich zumindest so, dass da eine gelb-grüner Schulterschluss vorhanden war. Und ich weiß aus der SPD, das macht dann, ja, wir haben uns schon an die Geldeinnahmen gewöhnt, das sind ja auch schon ein paar Milliarden Euro. Und die wollen wir nicht wirklich wieder loswerden. Nur es werden ja wirklich viele Milliarden, wenn der Preis jetzt demnächst von der Börse kommt.
Und das ist auch ganz wichtig, um auch das mal als FDP-Politiker zu sagen, aus einer sozialpolitischen Perspektive. Der Preis soll eben in der Tat lenken. Der soll Anreize geben für neue Technologien, für neue Geschäftsmodelle, die CO2 einsparen. Der soll aber eben die Leute nicht arm machen. Und deshalb müssen wir uns überlegen, was man. Es gibt ja viele Wege. Das kann der Betrag direkt sein. Man könnte auch sagen, wenn man das Geld nutzt, dann braucht man vielleicht niedrigere allgemeine Steuern. Könnte ja auch mal. Also es gibt ganz viele Wege, wie man das Geld zurückerstatten kann. Wir haben da ein Modell, die Grünen hatten Ideen. Aber ich glaube, der Grundgedanke muss der sein, wenn die Menschen den Eindruck haben, CO2 einsparen ist nur eine Ausrede, um ihnen immer und immer und immer mehr Geld aus den Taschen zu ziehen, dann sagen die Leute irgendwann, da wollen wir gar nicht mehr, weil können wir uns nicht leisten. Und das sagen dann nicht nur die Leute in Deutschland, sondern es gibt ja so diese Idee, wir Deutschen müssten der Welt zeigen, wie man das richtig macht mit dem Klimaschutz. Wenn die Welt den Eindruck hat, wir richten uns hier sozialpolitisch und ökonomisch zugrunde, dann wird ja niemand auf den Gedanken kommen, das zu kopieren, wie wir das hier machen, weil die Menschen wollen ja eigentlich gerade in vielen Ländern Afrikas, Asien, Südamerikas mehr Wohlstand und wollen keine Bedienungsanleitungen zur Selbstverarmung von uns bekommen.
Wunderbar. Herr Warnecke, also ich habe ja eröffnet mit der Frage, worüber wollen wir heute nicht sprechen, und es hat sich jetzt ein schönes halbstündiges Gespräch zwischen Ihnen beiden entwickelt und ja, irgendwie war alles so fast alles drin, ne? Die Erwartungshaltung, Herr Buschmann, zu 100% erfüllt, oder?
Ja, ich werde immer neugieriger bei diesem Zusammenspiel mit den Grünen. Ich muss mal fragen, wäre denn eine Schwarz-Gelb-Grüne, also eine Jamaika-Koalition, etwas, wo Sie sagen, ach, da würde ich mich jetzt mit Freude reinstürzen, weil die SPD jetzt so schwierig war? Oder gibt es ja auch Punkte, wo Sie sagen, ich habe das ja so leicht rausgehört jetzt bei dem Klimabürgergeld, naja, muss nicht unbedingt sein.
Frage fällt auch unter die Kategorie, worüber wollen wir heute nicht reden?
Ach, warum?
Nö. Ach so, okay.
Interessant. Nein. Es ist ja nur ein Bauchgefühl. Ich erwarte ja keine Koalitionsaussage. Ja, das muss der Parteivorsitzende machen.
Also jetzt nochmal die Glaskugel-Antwort von Herrn Buschmann.
Ja, also ich will mal Folgendes sagen, und das hat jetzt nichts mit Rosenkrieg oder mit persönlichen Beziehungen zu tun. Es war schon schwierig mit den Grünen. Bei allen Fragen, die mit Haushalt, Finanzen, Wirtschaft zu tun haben, auch bei dem Thema Bürokratieabbau. Und da will ich jetzt wirklich die Zahlen sprechen lassen. Wir haben ja dieses große Meseberger Bürokratieabbaupaket gemacht, 3,5 Milliarden weniger Erfüllungsaufwand pro Jahr. Da haben 90% zwei Ministerien geschultert. Das war das BMF und das BMJ, also Christian Lindner und ich. Und obwohl ja jetzt die Grünen bei ihrem Parteitag gesagt haben, sie sind auch für Bürokratieabbau, war also die Begeisterung, dann auch mal eine Norm zu streichen oder was wegzubolzen, wie Herr Habeck das ja mal öffentlich gesagt hat, oder gar mit der Kettensäge an irgendwas ranzugehen, die war schon nicht sehr ausgeprägt. Also Sie merken, ich bin ein höflicher Mensch, aber gerade bei diesen Themen war es auch mit den Grünen schwierig, um es vorsichtig auszudrücken.
Klingt nicht nach einer Bewerbungsrede für Jamaika, sagen wir so. Aber das ist ja auch interessant, mal zu hören.
Also ich möchte jetzt noch zum Abschluss auf ein anderes Thema kommen, nämlich das hat auch was mit den sogenannten anderen zu tun, aber diesmal mit einem SPD-Politiker und ich möchte es einmal was vorlesen. Die Verlesung der Urkunde gehört dazu. Für dem deutschen Volke geleisteten Dienste spreche ich Ihnen Lob und Anerkennung aus. 7.11.2024, der Bundespräsident und die Unterschrift. Also so hat er das da vorgetragen. Ich habe es mir gestern nochmal angeguckt.
Ja, aber das muss er so machen, weil ja. Also der Bundesminister ist ja Amtsträger, also wie ein Beamter. Und es gibt ganz klare Vorschriften dafür. Also man erhält die Entlassungsurkunde. Das ist übrigens auch, wenn Sie in Ruhestand oder so gehen, als Beamter ganz normal. Und die Urkunde, die muss also ausgehändigt werden. Und wenn man es dann zeremoniell feierlich macht, dann werden solche Urkunden dann
auch
verlesen.
Sie sind einfach zu höflich. Ja, also ich sage jetzt nochmal, die Verlesung der Urkunde gehört dazu. Was haben Sie da gedacht, als er das gesagt hat?
Also offen gestanden, ich fand, der Bundespräsident hat in Anbetracht der wilden Situation versucht, mit den Ritualen unseres Staates so ein bisschen Stabilität, Ruhe und Gelassenheit da reinzubringen. Und weil es sich nicht gehört, für einen anständigen Politiker den Bundespräsidenten öffentlich Ratschläge zu erteilen, fällt mir jetzt auch nichts ein, wer das hätte anders machen können.
In einem Land mit Meinungsfreiheit.
Kann ja jeder machen, wie
also
das für richtig
hält. Für einen anständigen Politiker gehört sich das nicht. Das ist richtig. Ich finde, man hätte das Ganze ein bisschen würdevoller, freundlicher und mitmenschlicher über den Weg bringen können. Das sind ja alles so Dinge, die ein Bundespräsident, auch der Amtierende, mit Recht einfordert. Und da hätte er an der Stelle, glaube ich, auch ein bisschen mehr zeigen können, dass er mehr Amtsinhaber und weniger ehemaliger Parteisoldat ist. So, das darf ich jetzt mal frei sagen.
Und Mensch!
Mir ist das so gewesen, denn ich finde, Sie haben immerhin über 3 Jahre gemeinsam zusammen an einem Strang gezogen. Das ist nicht leicht. Und dann kann man, glaube ich, auch in der speziellen Situation, wenn zumal es ja nun nicht länger als ein Satz ist, den man zu verlesen hat, den mit ein bisschen Charme rüberbringen. Also das muss schon mal drin sein.
Herr Warnecke hat ja Erfahrung, der verleiht ja jedes Jahr mehrfach die goldene Ehrennadel von Haus und Grund. Und dafür müssen Sie nur ein paar Jahre Beiträge bezahlen. Also das ist
Also nicht so flapsig. Das wäre so Berliner Kram da. Ja, ne? In Berlin muss man nur 10 Jahre Sozialhilfe und dann kriegt man, nee. Also bei uns im Verband muss man dafür richtig fleißig mitwirken. Dann gibt es eine Auszeichnung. Das sage ich mal ganz eindeutig. Deswegen, und die übergebe ich auch gerne. Und das
also,
kann man
ich sage
auch
nur, Sie sagen machen, zumindest nicht, die Verlesung der Urkunde gehört dazu.
Das würde ich nie tun, nein. Das ist, also tut mir leid, das sollte man als Bundespräsident anders machen.
Amen.
Geben wir dem Nächsten mit auf den Weg an der Stelle.
Herr Buschmann, herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften. Ich muss ja heute überhaupt gar nicht viel machen. Das lief ja, wie gesagt, wie unter Brüdern hier. Und wir freuen uns, wenn Sie uns wieder besuchen. Wir haben ja, also vielleicht kriegen Sie auch mal noch eine goldene Ehrennadel. Was muss er da tun genau?
Da muss ich richtig im Verband engagieren. Ja, das ist wirklich für Leistungen im Verband. Also,
so viel zum Thema Bewerbungsmittel.
Mal eben
heute.
Einfach so Bundesjustizminister und am Mietrecht, reicht leider
nicht.
Das ist,
okay.
Das muss ich ja nicht sagen.
Also,
aber wir freuen uns, wenn wir Sie wiedersehen auf unserem Verbandstag im Mai. Sie sind uns ein gern willkommener Gast und dann vielleicht mal wieder in der Ministerrolle in diesem Podcast. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.